NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages. Und dies sind einige der Themen im Überblick. Kaschmir-Konflikt, wieder Feuergefechte zwischen Indien und Pakistan. Pressekarte verweigert. Türkische Regierung verhindert Akkreditierung deutscher Journalisten. Fridays for Future, Lob der Kanzlerin für Schülerdemos. Bodycam-Aufnahmen, Bundespolizei speichert bei Amazon. Wohnhausbrand in Nürnberg, 4 Kinder und ihre Mutter kamen ums Leben. Und am Ende der Sendung die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Seit mehr als 70 Jahren, seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indien und seiner Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947, beanspruchen beide Länder Kaschmir für sich. Sie kontrollieren jeweils einen Teil. Die heutigen Atommächte führten bereits 2 Kriege um das Himalaya-Gebiet. Neue Spannungen gibt es seit dem 14. Februar, als bei einem Anschlag im indischen Teil Kaschmirs 40 indische Soldaten getötet wurden. Flugzeuge griffen daraufhin ein mutmaßliches Terrorcamp im pakistanischen Teil an. Ein Flugzeug wurde abgeschossen und der Pilot gefangen genommen. Dieser kam gestern frei, aber die blutigen Kämpfe im Grenzgebiet Kaschmirs gehen weiter, wie Bernd Muschborowska berichtet.
Einen Tag nach der Freilassung des indischen Piloten aus pakistanischer Gefangenschaft hat es erneut Tote und Verletzte bei Gefechten in Kaschmir gegeben. Medienberichten zufolge sind bei einem Schusswechsel an der sogenannten Line of Control, die den inoffiziellen Grenzverlauf zwischen dem pakistanischen und dem indischen Teil von Kaschmir markiert, 2 pakistanische Soldaten getötet worden. Auch Artilleriegefechte wurden gemeldet. Dabei sollen 6 Zivilisten getötet worden sein, 3 auf indischer Seite und 3 auf pakistanischer Seite, als deren Häuser von Granaten getroffen wurden. Die Lage zwischen den beiden verfeindeten Atommächten ist extrem angespannt. Pakistans Premierminister Imran Khan hat der indischen Regierung Gespräche angeboten. Indiens Regierungschef Narendra Modi will jedoch erst dann reden, wenn Pakistan ernsthaft gegen Terrorgruppen vorgeht, die von pakistanischem Boden aus Anschläge in Indien verüben. Vor rund 2 Wochen waren bei einem Selbstmordanschlag im indischen Teil von Kaschmir mehr als 40 indische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen.
Gestern wurde in der Türkei 2 langjährigen deutschen Korrespondenten die Verlängerung ihrer Presseakkreditierungen verweigert. Betroffen sind Journalisten des ZDF und der Zeitung Tagesspiegel. Heute wurde bekannt, dass auch einem NDR-Fernsehjournalisten, der seit 12 Jahren in der Türkei arbeitet, ohne Begründung die Pressekarte verweigert wurde. Diese Pressekarte ist in der Regel die Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung zur Berichterstattung. Das Auswärtige Amt in Berlin ist damit befasst und protestierte gegen die türkische Entscheidung. Vera Wolfskämpf berichtet.
Das Auswärtige Amt protestiert. Die Ablehnung der Akkreditierungen sei nicht nachvollziehbar, erklärte eine Sprecherin gestern Abend. Kurz zuvor hatten der Tagesspiegel und der ZDF-Korrespondent in Istanbul die Nachricht bekommen, dass ihre Presseakkreditierung nicht verlängert wird. Ohne Begründung. Das Problem? Damit fehlt ihnen die Arbeitserlaubnis und eigentlich müssten sie innerhalb von 10 Tagen ausreisen. Die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten erklärte:
Die Türkei entzieht dem ZDF damit die Möglichkeit der Berichterstattung. Das ist nach Jahrzehnten, in denen wir aus Istanbul berichten, nicht nur bedauerlich, das ist vollkommen unverständlich. Das ZDF wird dagegen Widerspruch einlegen und wir können nur hoffen, dass die türkischen Behörden ihre Entscheidung überdenken.
Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Staatssekretär Andreas Michaelis habe mit dem türkischen Botschafter in Berlin telefoniert. Darin habe er gefordert, dass die Entscheidung zurückgenommen wird. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte bereits am Freitagmittag betont:
Wir stehen dazu mit den türkischen Behörden in engem Kontakt, denn klar ist, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist ein hohes Gut und es ist essentiell, dass Journalisten ihre Tätigkeit auch frei ausüben können, dass ihnen das ermöglicht wird und dafür setzen wir uns auch in unseren Gesprächen mit der türkischen Seite ein.
Die fänden auf mehreren Ebenen statt, auch auf europäischer, denn nicht nur deutsche Korrespondenten warten in der Türkei auf ihre Akkreditierung. Am Donnerstag konnten mehrere internationale Journalisten nicht an einer Pressekonferenz des türkischen Finanzministers mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission teilnehmen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen warf den türkischen Behörden daraufhin vor, unabhängige Auslandsberichterstattung zu behindern. Geschäftsführer Christian Mier sagte dem ZDF:
Wir gehen davon aus, dass das eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit ist. Es ist auch kein Zufall, dass das so kurz vor den Wahlen Ende März passiert.
In 4 Wochen finden Kommunalwahlen in der Türkei statt. Auch die ARD-Hörfunkkorrespondenten warten noch auf ihre Akkreditierung. Ihnen wurde mittlerweile eine Verlängerung in Aussicht gestellt. Der für das Istanbuler Studio verantwortliche SWR teilte mit, man bedauere die Ungleichbehandlung deutscher Journalisten durch die türkischen Behörden und könne dies auch nicht nachvollziehen. Das Auswärtige Amt hatte vor 2 Wochen noch davon gesprochen, dass bei den Behörden die Zuständigkeiten gewechselt hätten. Für politische Gründe sah man keine Anhaltspunkte. Gestern allerdings war von wachsender Sorge die Rede.
Die Bundesregierung hat ein millionenschweres Sofortprogramm für die notleidende Bevölkerung in Venezuela angekündigt. Deutschland steht bereit, mit 5 Millionen Euro sofort der notleidenden Bevölkerung zu helfen, wenn es die Bedingungen vor Ort zulassen, sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, CSU, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Staatschef Maduro müsse jetzt endlich jede Form von Gewalt einstellen und Hilfslieferungen ins Land lassen. Doch die Lage in Venezuela ist weiter beunruhigend und an der Grenze zu Kolumbien, wo LKW mit Hilfsgütern von Maduros Militär blockiert und Menschen getötet und verletzt wurden, sitzen noch immer hunderte Venezolaner fest und bildeten eine Widerstandsgruppe, Anne Herberg, mit Eindrücken von dieser Grenzregion.
Freiheit rufen sie, Freiheit für Venezuela. Und dann marschieren sie wieder los zur Brücke, die Kolumbien mit ihrem Heimatland verbindet. Dort stehen noch 2 ausgebrannte LKW, Teil des Konvois, der vor einer Woche Hilfsgüter über die Grenze bringen sollte. Die Aktion endete mit Auseinandersetzungen und Verletzten. Nun dienen die LKW-Wracks rund 100 Jugendlichen als Schutzwall. Sie werfen Steine und Molotow-Cocktails in Richtung der venezolanischen Grenzposten. Die dort stationierte Nationalgarde schießt mit Tränengaskartuschen und Gummigeschossen. Seit einer Woche geht das so. La Resistencia nennt sich die Gruppe. Der Widerstand. Wir kämpfen hier weiter. Wir gehen bis zum Äußersten, um unser Volk zu befreien und die Hilfsgüter ins Land zu bringen. Wir leisten Widerstand für unsere Familien. Jeden Tag sterben Menschen, weil Medikamente fehlen, weil sie nichts zu essen haben. Wir greifen nur an, wenn sie uns attackieren. Aber wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Die Grenzen sind dicht und von unserem Präsidenten Guaido gibt es auch keine Ansage, was wir jetzt tun sollen. Enrique und Roger Rabbit nennen sie sich. Es sind nicht ihre richtigen Namen. Auch ihre Gesichter haben sie verschleiert. Der eine trägt eine Gasmaske, der andere hat das T-Shirt wie ein Ninja um den Kopf gewickelt. Es sind Schüler, Studenten, Arbeiter. Vor einer Woche saßen sie voller Hoffnung auf den Trucks mit den Hilfsgütern. Jetzt sitzen sie in Kolumbien fest und haben Angst vor den Häschern des sozialistischen Staatschefs Nicolas Maduro, wie den Colectivos, eine paramilitärische regierungstreue Truppe. Es gibt viele, deren Gesichter auf den Kamerabildern aufgetaucht sind und die erkannt wurden. Das gefährdet jetzt auch unsere Familien, die drüben geblieben sind. Das heißt, sie kommen zu den Häusern und bedrohen sie. Der Geheimdienst, die Colectivos, all diese Leute. So harren sie hier aus und basteln Molotow-Cocktails. Direkt vor den Augen der kolumbianischen Grenzpolizei. Enrique und Roger Rabbit sind derweil in das Lager zurückgekehrt, das die Resistencia nahe der Grenze aufgeschlagen hat. Etwa 400 Venezolaner sind dort untergekommen, auch viele Familien. Sie schlafen auf Kartons oder in Hängematten. Der benachbarte Sportverein öffnet ihnen einmal am Tag die Duschen. Anwohner bringen Decken. Das Komitee der Exil-Venezolaner kocht deftigen Sancocho. Eintopf mit Fleisch, Yuca und Kochbananen. Die Solidarität ist groß. Doch wie lange wollen sie hier noch ausharren? Wir erwarten, dass Guaido uns hier unterstützt, mit Logistik, mit Verhandlungen, mit was auch immer, damit wir bald zurückkommen. Das wäre fair. Wir sind ja schließlich in derselben Situation wie er.
Wieder einmal sorgt Präsident Trump durch seine Äußerungen in den USA für Empörung. Es geht um Otto Warmbier, der nach 1,5 Jahren Haft in Nordkorea 2017 schwer gezeichnet in die USA zurückgekehrt und wenig später gestorben war. Ein US-Gericht ging davon aus, dass der 22-Jährige gefoltert wurde. Trump hatte nach dem Gipfel in Hanoi behauptet, er gehe davon aus, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nichts von der Inhaftierung Warmbiers gewusst habe. Das löste heftige Kritik nicht nur der Eltern aus, die vom teuflischen Regime sprachen, das für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sei. Nun ruderte Trump zurück und spricht von Missverständnissen. Aus Washington, Sebastian Schreiber.
Kaum ist Donald Trump nach dem Gipfel in Vietnam wieder zu Hause in Washington, schlägt der US-Präsident andere Töne an. Trump schrieb auf Twitter, natürlich mache er Nordkorea für die Misshandlung und den Tod des Studenten verantwortlich. Er sei falsch interpretiert worden, so Trump. Der US-Präsident betonte, er sei es ja auch gewesen, der Warmbier nach Hause geholt habe. Die Regierung seines Vorgängers Barack Obama habe nicht gehandelt. Beim Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim hatte Trump noch gesagt, er glaube nicht, dass die oberste Führung Nordkoreas etwas von dem Fall gewusst habe. Schließlich sei Nordkorea ein großes Land und in den Gefängnissen gäbe es viele Menschen. Demokraten und die Familie des Studenten hatten Trump für seine Darstellung scharf kritisiert. Die Eltern Warmbiers schrieben, Kim und sein bösartiges Regime seien für den Tod ihres Sohnes verantwortlich, keine Entschuldigung oder übertriebenes Lob könnten das ändern. Der Student Otto Warmbier war 2016 auf einer Reise nach Nordkorea festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, ein Propagandaplakat gestohlen zu haben. 2017 kam Warmbier frei, er starb jedoch kurz darauf. Ein US-Gericht kam zu dem Schluss, dass er in Nordkorea gefoltert worden war.
Die Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder sind zäh und treten auf der Stelle. Auch am heutigen dritten Verhandlungstag gab es keinen Durchbruch am Verhandlungstisch. Deshalb gilt eine Verlängerung der Tarifrunde bis einschließlich Sonntag als sehr wahrscheinlich. Sollten die Gespräche scheitern, steht den Gewerkschaften der Weg zur Urabstimmung und unbefristeten Streiks offen. Zum Stand der Verhandlungen aus Potsdam, Thorsten Südow.
Kompliziert, zäh, festgefahren. Das beschreibt zur Stunde die bereits am Donnerstagmittag begonnene Tarifrunde für die etwa 800.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder am besten. Ein lange erwartetes Angebot der Tarifgemeinschaft deutscher Länder gibt es noch immer nicht. Stattdessen Differenzen in jeder Menge Einzelpunkten. 6% mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro mehr im Monat, lautet die Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und des Deutschen Beamtenbundes. Aus Sicht der Arbeitgeberseite, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, ist das nicht bezahlbar. Besonders umstritten ist offenbar die Entgelttabelle, bei der einzelne Berufsgruppen in sogenannten Mangelberufen aufgewertet werden sollen. Verhandelt wird am Templiner See in Potsdam seit mehr als 48 Stunden. Immer wieder halten die Verhandlungsführer, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz auf Arbeitgeberseite und der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske auf der Seite der Arbeitnehmer, Rücksprache mit den jeweiligen Verhandlungskommissionen. Ob Durchbruch und Tarifkompromiss oder Scheitern und Streiks, beides scheint zur Stunde möglich. Spätestens am Sonntag muss eine Entscheidung fallen, denn die Zimmer im Verhandlungshotel stehen für Montagnacht nicht mehr zur Verfügung.
18.43 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Immer wieder freitags gibt es die Fridays for Future-Demonstrationen. Seit mehreren Wochen gehen junge Menschen für den Klimaschutz auf die Straße, statt zur Schule oder an die Unis. Gestern kam die Initiatorin der Schulstreiks, Greta Thunberg, aus Schweden extra nach Hamburg, um mit Tausenden zu protestieren. Während das regelmäßig Debatten über die Schulpflicht auslöst, kam jetzt Lob von höchster Stelle. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte in ihrem aktuellen Videopodcast die wöchentlichen Demonstrationen. Vom Schuleschwänzen war gar keine Rede, wie Marcel Heberlein berichtet.
Fürs Klima demonstrieren, na gut, aber bitte nicht in der Schulzeit. So hatte zuletzt erst Bildungsministerin Karliczek von der CDU gemahnt. Die Kanzlerin dagegen bewertet die Schülerproteste jetzt durchweg positiv und erwähnt das Schuleschwänzen nicht.
Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist. Ich weiß, dass die Schülerinnen und Schüler sich manches schneller wünschen.
Gleichzeitig warb Merkel für Verständnis, dass es beim Kohleausstieg in Deutschland nicht so schnell vorangehe, wie viele protestierende Schüler das wollten.
Da muss ich allerdings als Regierungschefin auch darauf hinweisen, dass wir natürlich vieles bedenken müssen. Wir müssen Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft auf der einen Seite mit den Zielen des Klimaschutzes versöhnen. Und deshalb haben wir eine Kommission eingesetzt, die aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammengesetzt war. Aus Vertretern der Wirtschaft, genauso wie aus Umweltverbänden und aus den Vertretern der betroffenen Regionen der Kohleabbaugebiete.
Der Chef des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger ist überzeugt, dass es den meisten Schülern auf den Demos wirklich um Klimaschutz geht und sie nicht nur schwänzen wollen. Trotzdem sei es ein Spagat, sagte der Chef des Lehrerverbands in der Passauer Neuen Presse. Einerseits wolle man eine Erziehung zum politisch mündigen Bürger. Andererseits gäbe es die Anwesenheitspflicht im Unterricht. Bundesjustizministerin Barley von der SPD sagte, es verdiene hohen Respekt, dass die Schüler für ihre Zukunft auf die Straßen gehen. In dem Zusammenhang forderte Barley, das Wahlalter auf 16 Jahre herunterzusetzen.
Die Bundespolizei speichert Aufnahmen von sogenannten Bodycams auf Servern des Internetkonzerns Amazon. Das hat das zuständige Bundesinnenministerium bestätigt. Marius Zekri berichtet.
Für die Speicherung der Aufnahmen von Kameras, die einige Bundespolizisten im Einsatz am Körper tragen, wird eine sogenannte Cloud-Lösung von Amazon genutzt. Das heißt, die Videos werden über das Internet auf externe Server überspielt, auf die berechtigte Nutzer von verschiedenen Standorten aus zugreifen können. Das geht aus der Anfrage des FDP-Politikers Straße hervor, über die zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet hatte. Die Bundespolizei begründet die Speicherung auf externen Servern damit, dass es derzeit noch keine staatliche Infrastruktur gebe, die diese Aufgaben erfüllen könnte. Amazon sei derzeit der einzige Anbieter einer Cloud-Lösung in Deutschland, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert sei. Dabei würden die deutschen Datenschutzstandards eingehalten, außerdem würden die Daten verschlüsselt und auf Servern in Deutschland gespeichert. Bei der Opposition stößt dieses Vorgehen auf Kritik. Auch wenn die Server in Deutschland stünden, könnten amerikanische Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste darauf zugreifen, so FDP-Mann Strasser. Damit gehe die Bundesregierung ein kaum kalkulierbares Risiko ein. Auch der Netzpolitische Sprecher der Grünen von Notz hat Datenschutzbedenken. Er sagte der NOZ, Amazon würde der US-Polizei Gesichtserkennungssoftware verkaufen. Dass das Unternehmen die Bodycam-Aufnahmen der Bundespolizei verwalten soll, hinterlasse ein mehr als ungutes Gefühl.
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Nürnberg sind heute früh eine Mutter und ihre 4 Kinder ums Leben gekommen. In dem Haus, in dem laut Polizei mehrere Generationen einer Familie lebten, wurden weitere Angehörige verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Informationen aus Nürnberg von Ulrike Leferz über das, was bisher bekannt ist.
Die Feuerwehr wird in ein Nürnberger Industriegebiet gerufen. Nebenan ist eine Großbäckerei. Einer der Fahrer hatte mitten in der Nacht die Feuerwehr informiert. Zimmerbrand im Erdgeschoss hieß es zunächst. Thomas Schertl, Pressesprecher der Nürnberger Feuerwehr.
Die ersten Einsatzkräfte vor Ort haben dann sofort festgestellt, dass es sich um ein Wohnhaus handelt, bei dem das Erdgeschoss mehr oder minder bereits im Vollbrand stand. Das heißt, Flammen sind bereits zum Fenster rausgeschlagen, auf der anderen Seite dichter Rauch. Und haben dann natürlich sofort mit 3 Trupps unter schwerem Atemschutz begonnen, einen Innenangriff zu starten, um so schnell wie möglich so viele Personen wie möglich zu retten.
Die Flammen bekamen die Feuerwehrleute relativ schnell in den Griff. Doch das ganze Ausmaß des Dramas zeigte sich erst danach. Ein Kind nach dem anderen fanden die Feuerwehrleute leblos. Sie hatten friedlich geschlafen im ersten Obergeschoss.
Es ist natürlich sehr dramatisch, weil also die Anzahl der betroffenen Kinder sehr hoch war. Also wir haben mindestens einen Säugling, mehrere Kinder, einen Erwachsenen unter den Toten. Es ist ja auf freier Straße ein kompletter Löschzug eingesetzt worden zur Reanimation. Also 20 Einsatzkräfte, die nichts anderes getan haben, um hier vor Ort um das Leben der Menschen zu kämpfen und leider verloren haben.
Ein 7-jähriges Mädchen starb, außerdem 3 kleine Buben, der jüngste war noch ein Baby. Auch die Mutter der Kinder, eine 34-jährige Frau, ist unter den Toten. Insgesamt haben 9 Menschen in dem Haus übernachtet, einige kamen den Feuerwehrleuten entgegengerannt. 2 Männer, eine Frau und ein Kind überleben, das Kind wird noch im Krankenhaus behandelt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Insgesamt waren am Morgen 150 Rettungskräfte im Einsatz, auch für sie war die Situation nur schwer zu ertragen. Der Inhaber der benachbarten Großbäckerei, Cihan Girolu, wurde nachts von seinem Fahrer aus dem Bett geklingelt.
Der wollte rausfahren, also ausliefern, und der konnte halt nicht rausfahren, weil es brennt, Feuerwehr war da. Der hat die Leute gehört, also wo die geschrien haben. Und dann hat er den Tor aufgemacht und gesehen, es ist Feuer, also überall, Flamme, überall. Also es war schon Fenster, da ist der Eingang, also hat er mir das halt so erzählt.
Er selbst habe den Hausbewohnern immer wieder Brot geschenkt, sagte Girolu. Ansonsten leben nicht viele Menschen in dem Industriegebiet. Polizeisprecherin Alexandra Federl.
Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, aber die äußere Fassade steht noch. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Brandursache ist noch völlig unklar.
Die Brandfahnder der Kriminalpolizei ermitteln auf Hochtouren.
Eine unbemannte Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX ist heute zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Kapsel wurde von einer Rakete vom Startgelände Cape Canaveral in Florida ins All abgefeuert. Der US-Raumfahrtbehörde NASA zufolge sollte sie morgen früh an der ISS andocken. In der Kapsel befinden sich ein Dummy und knapp 200 Kilogramm Ausrüstungsgegenstände. Nach 5 Tagen soll sie ihren Rückflug zur Erde antreten. SpaceX-Chef Elon Musk zeigte sich erleichtert über den erfolgreichen Start. Einzelheiten über die Mission von Jan Böschel.
Bei diesem ersten Testflug sind noch keine Astronauten an Bord. Laut NASA geht es darum, die Performance der Systeme zu überprüfen und Daten zu sammeln. Weil noch keine Astronauten mitfliegen, fehlen einige Teile, zum Beispiel die Bedienpaneele. Dafür ist die SpaceX-Raumkapsel vollgestopft mit Sensoren. Die Kapsel wird einen kompletten Flug absolvieren. Sie soll an der ISS andocken, dann zur Erde zurückkehren und im Atlantik landen. In einem der Sessel sitzt eine Puppe mit Sensoren. Die Ingenieure haben sie Ripley getauft, nach der Hauptfigur in den Alien-Filmen. Der wichtige Unterschied zu früheren Raumfahrzeugen wie dem Space Shuttle, diesmal ist die NASA nur der Mieter. Sie hat SpaceX und Boeing beauftragt, Raumschiffe zu bauen und die Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen. SpaceX bekommt dafür 2,6 Milliarden Dollar. Das Unternehmen fliegt bereits Fracht für die NASA zur ISS. Astronauten hat es bislang aber noch nicht transportiert. Die USA sind seit 8 Jahren darauf angewiesen, dass die Russen ihre Astronauten mitnehmen. Die NASA hat seit dem Ende der Space Shuttle kein geeignetes Raumfahrzeug mehr. Wenn bei dem Testflug alles klappt, plant SpaceX den ersten Flug mit Astronauten an Bord im Sommer, kurz vor Mitbewerber Boeing. Dann stünden der NASA 2 Anbieter zur Verfügung für bemannte Flüge, zumindest in den erdnahen Weltraum.
In Rio ist der weltberühmte Karneval gestartet. Trotz heftiger Gewitter und unter Wasser gesetzter Straßen begannen die Umzüge der Samba-Schulen in gewohnt schillernden Kostümen. Aber diesen Karneval beeinflusst auch die Wahl eines rechtsextremen Präsidenten. In vielen Inszenierungen spielen nachdenkliche Zwischentöne eine wichtige Rolle. Unser Korrespondent Ivo Maruschik hat sich dort umgehört.
Für die Touristen im Sambódromo, der Samba-Arena von Rio de Janeiro, wird alles so aussehen wie immer. Überbordende Kostüme, aufwendige Prunkwagen, ein Rausch von Rhythmus und Farben, dazu perfekt trainierte und geschminkte Körper, die den Samba im Blut haben. Doch die Samba-Schule Mangueira setzt mit ihrem Auftritt in diesem Jahr völlig andere Akzente als sonst üblich. Ihr Samba feiert Heldinnen, die in den Geschichtsbüchern vergessen oder gar ausradiert werden. Zum Beispiel muslimische Sklavinnen, die Aufstände anzettelten, und Marielli. Gemeint ist Marielli Franco, Stadträtin in Rio de Janeiro. Eine lesbische schwarze Frau, die gegen unnötige Polizeigewalt protestierte und damit vielen ein Dorn im Auge war. Vor einem Jahr wurde sie auf offener Straße regelrecht hingerichtet. Ein Thema für den Karneval? Ja, sagt Monica Francisco. In diesem Jahr ragt die Samba-Schule Mangueira heraus, die kritisiert, wie die wahre Geschichte Brasiliens bereinigt wird, indem die Geschichte der Schwarzen unerwähnt bleibt. Es geht nicht darum, den Mord an Marielli in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um Brasiliens schwarze Frauen, die Widerstand geleistet haben und dafür sogar mit ihrem Leben bezahlt haben. Monica Francisco ist auch eine schwarze Frau, Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats Rio de Janeiro und damit eine der Erbinnen der ermordeten Politikerin. Sie freut sich ausgesprochen, dass der Karneval sich jetzt auch an so heikle Themen wagt. Es ist so wichtig, wieder einen Karneval zu haben, mit dem man der ganzen Welt zeigen kann, was in Brasilien passiert. Und im Karneval kann man das künstlerisch so großartig darstellen. Karneval in Rio, das war immer ein Fest der Lebensfreude, aber noch nie war er so politisch wie heute, sagt Aidano André Motta, Karnevalsexperte von Brasiliens führendem Fernsehsender Globo. Seit dem letzten Jahr sieht man plötzlich den Trend zu kritischen Umzügen. Das habe ich noch nie in der Geschichte des Karnevals so erlebt. Samba-Schulen haben angekündigt, den streng konservativen Bürgermeister Crivella aufs Korn zu nehmen, einen erklärten Faschingsmuffel. Es soll auch Anspielungen auf korrupte Politiker geben, auf die Unterdrückung der Indigenen, Kritik an der Kommerzialisierung der Samba und am Umgang mit Geld generell. Diese Parade wird sehr beeindruckend werden, denn Denn es ist viel mehr als nur die Kritik an einer Regierung oder an einer Ideologie. Es ist eine Kritik an der gesamten Gesellschaft und daran, wie die Brasilianer sich selbst sehen.
Ein ungewöhnlich politischer Karneval in Rio, also was für die großen Montagszüge hierzulande ja eher Pflichtprogramm ist. Aber für hiesige Karnevals- und Fastnacht-Fans könnte es ungemütlich werden. Wolken, Regenschauer und vor allem stürmisches Wetter sind vorhergesagt. Es könnte besonders der Narrenhochburg Düsseldorf Probleme bereiten, wenn bestimmte Sturmstärken überschritten werden, denn dann müsste der Rosenmontagszug unter Umständen sogar ausfallen. Sehr kurzfristig will man das dort entscheiden, wie Peter Hild berichtet.
124 Gesellschafts- und Bagagewagen und insgesamt 8.700 Teilnehmer werden in diesem Jahr dabei sein. Ob der Zug tatsächlich starten kann, das steht allerdings noch in den Sternen. Denn Meteorologen sagen heftige Sturmböen für den Rosenmontag in NRW voraus. Komitee-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann fühlt sich schmerzhaft an den Umzug vor 3 Jahren erinnert, der wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden musste.
Natürlich ist die Situation nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir lassen das jetzt erstmal auf uns zukommen. Wir werden jeden Tag werden wir uns an das ganze Thema ranrobben. Und ja, müssen mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
Möglicherweise fällt eine Entscheidung erst am Montagmorgen. Klar ist allerdings, ist Windstärke 8 oder höher angekündigt, muss der Zug aus Versicherungsgründen abgesagt werden. In Sachen Sicherheit setzen Stadt- und Karnevalskomitee ansonsten auf das bewährte Konzept mit Containern, Betonpollern und großen Fahrzeugen als Zufahrtssperren zum Zugweg sowie einem Glasverbot in der Altstadt. Außerdem wird die Polizei mit knapp 1.000 Beamten im Einsatz sein. Sie hofft aber nach eigener Aussage, nach Jahren mit Terrordebatten wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Denn wie bei Martin Fricke vom Evangelischen Kirchenkreis überwiegt bei vielen eindeutig die Hoffnung und Vorfreude auf einen großen, bissigen und bunten Zug ohne Sturmabsage.
Ja, auf jeden Fall. Kann losgehen.
Und um Düsseldorf geht es unter anderem auch jetzt im Sport am Sonnabend mit den Spielen der Fußball-Bundesliga. Düsseldorf traf auf Schalke. Alles weitere live im Studio mit Nils Winkler.
Es gab in den vergangenen Tagen eine Krisensitzung und viele Einzelgespräche. All das hat nicht gefruchtet. Schalke ist heftig unter die Räder gekommen. Der Tabellen-14. Unterlag Aufsteiger Fortuna Düsseldorf vor eigenem Publikum mit 0:4. Nach dem desolaten Auftritt ist nun der Job von Schalke-Trainer Domenico Tedesco akut gefährdet. Mit der Vereinsführung steht Tedesco in ständigem Austausch.
Wir haben jetzt über vieles gesprochen, aber es geht ja nicht um mich. Also zumindest mache ich mir darüber keine Gedanken.
Das könnte sich notwendigerweise dann schon bald ändern. Düsseldorf ist dagegen ganz im Glück. Der Aufsteiger hat mit 31 Punkten beste Chancen, zeitnah den Klassenverbleib perfekt zu machen. Düsseldorf ist Tabellenelfter mit 8 Punkten mehr als Schalke. Trainer Friedhelm Funkel ist in Feierlaune.
Das, was die Mannschaft in den letzten Monaten geleistet hat, das konnte keiner erwarten. Und wie schnell diese Mannschaft gelernt hat und auch zusammengefunden hat, auch jetzt mit den neuen Spielern, das ist kaum zu glauben. Und glauben Sie mir, die Mannschaft und auch ich werden das über die Karnevalstage sehr genießen.
Wir klettern in der Tabelle und schauen auf Bayer Leverkusen. Das Team des neuen Trainers Peter Bosch gewann mit 2:0 gegen Freiburg und ist vorübergehend auf Tabellenplatz 6 gesprungen. Arangis und Bailey trafen für Leverkusen. Der neue Trainer Bosch will von der Champions League aber noch nichts wissen.
Nö, wir müssen erstmal versuchen, die Europa League Plätze zu behalten. Nachher können wir weiter gucken, aber erstmal das nächste Spiel, das ist wichtiger, wie schon denken an die anderen Plätze.
Eintracht Frankfurt hat sich gegen Hoffenheim spät in den Freudentaumel geschossen. Frankfurt traf in der 6. Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Tabellenletzter bleibt Nürnberg nach einem 0:1 gegen Leipzig. Gerade spielen die Bayern in Mönchengladbach. Bayern kann mit einem Sieg mit Tabellenführer Dortmund nach Punkten gleichziehen. Nach knapp 30 Minuten sieht es für Bayern gut aus. München ist mit 2:0 in Führung. In der 2. Liga zählt der FC St. Pauli weiter zum Kreis der Spitzenmannschaften. Die Hamburger gewannen mit 1:0 beim SC Paderborn. Siegtorschütze Alex Meyer führt den knappen Erfolg auf gute Abwehrarbeit zurück.
Ja, dass die Defensive von uns sehr gut stand, dass wir fast nichts zugelassen haben, am Anfang gleich die erste Chance. Aber unsere Defensive stand heute sehr gut und ja, wenn wir defensiv gut stehen, sind wir immer in der Lage, natürlich auch ein Tor zu schießen.
Und St. Pauli ist Tabellenvierter. Noch zum Wintersport. Vor knapp einer Stunde haben sich die deutschen Skispringer die Goldmedaille bei der WM in Seefeld gesichert. Das Mixed-Team aus Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seifert und Karl Geiger setzte sich souverän vor Österreich und Norwegen durch. Auch unter den nordischen Kombinierern waren die Deutschen weit vorne. Im WM-Mannschaftswettbewerb holte das Team um Johannes Ritzek Piontek und Erik Frenzel Silber.
So viel zu den sportlichen Top-Ereignissen an diesem Sonnabend von Nils Winkler. Und das war's vom Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.